Ja, ich freue mich, wie jedes Mal, wenn ich bei euch bin, wieder einen Gottesdienst mit euch gemeinsam feiern zu können. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn man morgens im Andachtsbuch einen Text liest und der November gekommen ist, dann fällt mir immer eines auf. Und ich sage das meiner Frau dann auch, sag, guck mal, wie dünn der Rest noch geworden ist. Und wir Älteren denken dabei, wieder geht ein Jahr vorüber. Und denken dabei auch an Psalm 90, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Die Engländer sind etwas vornehmer. In der englischen Bibel steht, wir bringen unsere Jahre zu wie eine Geschichte, die erzählt wird. Tatsächlich. Und wenn dann das letzte Blatt vom Kalender abgerissen ist, ja, was dann? Ist die Geschichte zu Ende? Die Geschichte dieses Jahres auf jeden Fall. Aber wir wünschen uns doch, dass die Geschichte unseres Lebens immer wieder weitergeht. Und deswegen, ich habe es gehört, feiern wir auch heute Abendmahl, um uns daran zu erinnern, dass Jesus uns die Möglichkeit geschenkt hat, eine ganz neue Lebensgeschichte zu schreiben, die dann in einer besseren Welt weitergeht, als in der Welt, die wir hier kennen. Da fängt es doch erst richtig an. Markus hat letztes Mal in der Predigt gesagt, Gott hat einen Plan für uns. Natürlich haben wir Spielraum innerhalb dieses Planes, aber der Grundplan Gottes mit dieser Welt und mit unserem Leben steht fest. Niemand kann ihn hindern, diesen Plan zum Ziel zu führen, das macht mir Mut. Ja, es ist jetzt fast 25 Jahre her. Wir wohnten noch im Schwarzwald in Pfalz-Grafenweiler. Da war auf dem Predigtplan ein Prediger angesagt, 89 Jahre alt. Und ich war neugierig. Da gehe ich hin, gehe sowieso hin. Aber in diesem Fall war ich besonders neugierig. Was bewegt einen Menschen, der 89 Jahre alt ist, noch hinters Podium zu treten und zu predigen? Er könnte doch 25 Jahre schon im Ruhestand sein und still unter den anderen sitzen und zuhören. Er schlug mit uns Hebräer 10, Vers 34 auf. Denn ihr habt mit den Gebundenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe habt. Und er ging mit uns der Frage nach, wie ist es möglich, dass Menschen den Raub ihrer Güter, vielleicht auch Vertreibung und Flucht, nicht nur in Kauf nehmen, sondern mit Freuden erdulden können? Der zweite Teil des Textes gibt ja die Antwort. Und zu dieser Antwort hat er uns in seiner Predigt drei Fragen gestellt. Was wissen wir über unsere Habe, unser Erbteil, das Gott für uns bereithält? Zweitens, was ist das Bessere an der Habe, verglichen mit all dem, was man in dieser Welt erwerben könnte? Und drittens, was ist das Bleibende an der Habe im Verhältnis zu all dem Vergänglichen in dieser Welt? Und am Schluss seiner Predigt stellt er uns die Frage, sind wir uns sicher, dass ich im Hinblick auf das Himmlische habe, ein Leben im Glauben und in der Treue Gott gegenüber gelohnt hat? Was meint ihr? Seid ihr sicher, dass sich ein Leben der Treue und des Glaubens gelohnt hat, lohnen wird? Nach diesem Gottesdienst ging ich getröstet und gestärkt nach Hause. Nicht nur durch das, was ich gehört hatte, was ich auch von ganzem Herzen bejahen konnte. Auch deshalb, weil es jemand gesagt hatte, der 89 Jahre alt war, der die Höhen und Tiefen des Lebens erlebt hatte und sich dabei immer noch und immer mehr auf die himmlische Habe freute. Und als ich nach Hause ging, dachte ich, heute habe ich wohl dem ältesten deutschsprachigen Prediger zugehört. Am nächsten Tag fuhr ich in Urlaub nach Genf. Und dort ging ich auch in die deutsche Gruppe, immer schon 30 Jahre lang. Da war ein Prediger angesagt, 94 Jahre alt. Und es waren Tische in einem Nebenraum gestellt, denn die große Gemeinde spricht ja Französisch. Und so 20 Leute, die dann gern einen deutschsprachigen Gottesdienst hatten, versammelten sich um die zusammengestellten Tische. Und ich setzte mich an eine Stirnseite, denn ich dachte, der Prediger wird ja da auf der anderen Seite sitzen. Der wird sitzen, dachte ich. Und 94 Jahre, da muss ich sehen, dass ich das höre und verstehe. Deswegen setze ich mich ihm gegenüber. Aber der kam rein, blieb stehen, sprach mit lauter Stimme, hielt die ganze Zeit die schwere Bibel in der Hand. Ein schriftliches Konzept brauchte er nicht. Das hatte er alles im Kopf. Und er schlug mit uns auf Offenbarung 14, Verse 6 und 7. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet an den, der gemacht hat Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. Und er betonte, dass dieser Text ja zwei Aussagen enthält, eine zweifache Botschaft, die der Engel mit großer Stimme bekannt macht. Einmal das ewige Evangelium, die Rettungsabsicht Gottes, sein Rettungsbemühen um alle Menschen, das war schon immer so, das war immer sein Anliegen. Aber jetzt kommt eine neue Dringlichkeit dazu, eine Endgültigkeit, kommt in die Verkündigung hinein, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Mit meinen Worten, die Endphase der Weltgeschichte ist eingetreten. Gott führt jetzt seinen Plan dem Ziel entgegen. Und dieses Ziel hat der Prediger dann, der ja schon 60, 70 Jahre predigte, hat er dann klar gemacht an der Prophetie, an dem Buch Daniel, an Daniel 2, wo der König Nebukadnezar diesen Traum von einem Standbild hatte. Kopf aus Gold, Silber, die Brust, Bronze, die Lenden, dann Eisen, die Beine und die Füße, teils Ton, teils Eisen. Daher kommt ja das Sprichwort, da steht eine Sache auf tönernen Füßen. Das kommt von diesem Sinnbild her. Das hat keinen Bestand. Das kann nicht lange stehen bleiben. Und er führte daran aus, er legte das aus, Daniel, dem König Nebukadnezar, und sagt, nach dir wird ein anderes Reich aufkommen. Hat Daniel noch erlebt, Medo-Persien. Dann das nächste Reich, Griechenland. Danach Rom. Und schließlich als Nachfolger des Römischen Reiches ein zerteiltes Reich. Eisen und Ton. Und er legte dann auch aus oder las den Text, dass diese Reiche nicht aneinander halten werden. Ich lese es mal, Daniel 2, 43 bis 44. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen und Ton nicht mengen lässt. Und jetzt kommt's. Zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird all diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Und der Prophet Daniel, der dem König das erläutert hat, den Fortgang der Weltgeschichte, der ist sich am Schluss seiner Ansprache vor dem König ganz sicher. Vers 45 im zweiten Teil. So hat der große Gott dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Aufgrund dieser Voraussage, die schon 600 Jahre vor dem Kommen Christi den Menschen gegeben wurde, dem König Nebukadnezar gesagt wurde, können Menschen, die dem Wort Gottes und der Prophetie vertrauen, mit Sicherheit sagen, zum Ersten, dass die europäischen Mächte, die aus dem römischen Weltreich hervorgegangen sind, nicht aneinander festhalten werden. Obwohl es vernünftig wäre, obwohl es wünschenswert wäre, obwohl es hilfreich wäre, aber sie werden nicht aneinander festhalten, sagt das prophetische Wort. Sie werden auseinanderdriften. Zum anderen bedeutet das aber auch, dass die Zeit nahe ist, wo der Gott des Himmels sein Reich aufrichten wird. Denn als er die Standbild gesehen hatte, erläutert er dem König, da hast du gesehen, wie ein großer Stein ohne Hände herabgerissen wurde und schlug diesem Standbild an die Füße und es zerstäubte alles. Aber dieser Stein wurde so groß, dass er die Erde füllte, Symbol für das Reich Gottes, das jetzt angebrochen ist und diese Reiche der Welt ablöst. Und der Prediger erzählte, als er in jungen Jahren, das muss also in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts gewesen sein, in öffentlichen Vorträgen diesen Sachverhalt den Menschen dargeboten hat in Genf, da habe er Morddrohungen erhalten. Ich bin ja froh, dass uns das heute nicht begegnet. Aber die Stadt Genf, die hat ihm Polizeischutz zur Verfügung gestellt, damit er auch diese öffentlichen Vorträge ungestört zu Ende führen konnte. Auch nach dieser Predigt, die ich dann 8 Tage später nach der ersten gehört hatte, war ich gestärkt und ermutigt. Es ist gut, in einer Zeit, in der alles aus den Fugen gerät, so wird unsere Zeit beschrieben heute, auch von leitenden Politikern. Es ist gut, in dieser Zeit den Zusagen Gottes und dem prophetischen Wort zu vertrauen und dabei zu wissen und deutlich zu sehen. Gottes Plan mit dieser Welt strebt unbeirrt und unaufhaltsam dem Ziel entgegen. Und das Ziel ist die Wiederkunft Christi und die Aufrichtung seines ewigen Reiches. Aber ich frage mich, wie viele glauben heute noch daran? Selbst wenn sie beten, dein Reich komme. Ich denke an jenen Pfarrer, mit dem ich vor Jahrzehnten sprach, der mir sagte, ich glaube auch an die Wiederkunft Christi. Aber ob das noch 5 oder 10.000 Jahre dauert, das weiß kein Mensch. Es fiel mir schwer, ihn in die Reihe der Wartenden einzuordnen, der sehnsüchtig Wartenden, wer weiß wann. Noch deutlicher hat es 1992 Professor Ulonska formuliert, ein evangelischer Theologe an der Universität Münster. Wir haben als Prediger der Nordrhein-Westfälischen Vereinigung, damals war ich dort tätig, von Bonn aus, eine Bibelausstellung besucht und hatten den Professor eingeladen, uns doch ein Referat zu halten über die 10 Jungfrauen aus seiner Sicht. Da muss man wissen, die 10 Jungfrauen, das ist ja die Geschichte, die in Matthäus 25 steht. Unmittelbar vor der Wiederkunft Christi spielt, denn Jesus sagt immer, wenn er die Geschichte erzählt, zu der Zeit, also kurz bevor er wiederkommt, wird es mit dem Himmelreich sich so verhalten. Und dann erzählt er die Geschichte mit den 10 Jungfrauen. Und der Professor erzählte uns Folgendes. Er war zu dem Schluss gekommen, klug sind die Jungfrauen, die an der Fernerwartung festhalten und töricht, die an der Naherwartung festhalten. Da saßen nun wir 30 törichten Prediger der Adventgemeinde vor ihm und hörten uns das an. Und er setzte noch eins drauf. Wie lässt sich, ich zitiere ihn wörtlich, wie lässt sich eine Parousie-Erwartung, die Erwartung der Wiederkunft Christi, angesichts des Jahres 2000 noch begründen? Das war damals 1992, als er das sagte. Ich gebe diese Frage mal an euch weiter. Könnt ihr eure Naherwartung der Wiederkunft Christi noch begründen? Ich kann das noch. Und ich würde dabei immer an die Worte Jesu aus Matthäus 24 und Lukas 21 erinnern, wo er die Zeichen beschreibt, die seinem Kommen vorausgehen werden. Und ich zitiere ihn mal. Lukas 21, 25 bis 28. An Sonne, Mond und Sternen wird man drohende Zeichen sehen. Auf der Erde werden die Völker zittern aus Furcht vor dem tobenden Meer und den Wellen. Die Bewohner der Erde werden halbtot vor Angst darauf warten, was nun noch über sie hereinbricht. Denn die ganze Ordnung des Himmels wird durcheinander geraten. Dann werden sie den Menschensohn auf einer Wolke mit göttlicher Macht und Herrlichkeit kommen sehen. Wenn ihr die ersten Anzeichen von alledem bemerkt, dann richtet euch auf und fasst neuen Mut. Bald werdet ihr gerettet. Sehen wir die ersten Anzeichen davon? Ich lese jede Woche Idea Spektrum. Und am 17. Oktober, also vor gut 14 Tagen, las ich die Spalte, wo nur Zahlen, Statistiken angegeben sind. Und ganz oben standen zwei Sätze als erstes, eine Notiz. 1,3 Millionen Menschen starben zwischen 1997 und 2017 an den Folgen von Naturkatastrophen. 4,4 Milliarden erlitten dabei Verletzungen oder verloren ihre Lebensgrundlage, berichtet das UN-Büro für Katastrophenvorsorge. Ohne Kommentar, nur die zwei Sätze. Ich war überrascht. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung erträgt das schon, erleidet das schon, was die Naturkatastrophen mit sich bringen, die sich häufen, die immer stärker und dichter an uns herankommen. Gut, ihr könnt sagen, wir sind froh, dass es uns noch nicht betrifft. Wir wünschen uns auch, dass es so bleibt. Aber macht es uns nicht nachdenklich, dass bereits mehr als die Hälfte der Menschheit das direkt ertragen und erdulden muss, was die Naturkatastrophen so mit sich bringen. Und es rückt immer näher an uns heran. Darum geht es, Jesus, doch, dass wir all die Nachrichten, die uns täglich, wöchentlich ins Wohnzimmer hineinflimmern, nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern sie richtig zu deuten und einzuordnen wissen. Darum zieht er den Vergleich, ich zitiere jetzt Jesus, zum Feigenbaum. Lukas 21, 29 bis 31. Wenn die ersten Blätter kommen, dann erkennt ihr daran, dass der Sommer nahe ist. So ist es auch, wenn ihr diese Dinge kommen seht, dann wisst ihr, dass die neue Welt Gottes nahe ist. Nun könnte jemand einwenden, und dieser Einwand ist ja schon zur Zeit des Apostels Petrus gemacht worden. Katastrophen hat es schon immer gegeben. Stimmt. Und irgendwie ist es immer weitergegangen. Mit solchen Leuten hatte schon Petrus zu tun. In 2. Petrus 3, Vers 4, die sagen, wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Meine Lieben, dies Argument zählt heute nicht mehr. Kein Wissenschaftler würde das Argument anführen, das bleibt alles so, wie es ist. Es geht weiter. Und wenn die Polkappen schmelzen und das Wasser steigt, dann werden wir sehen, was das für uns bedeuten kann. Was setzt Petrus den Spöttern entgegen? Welche Antworten hat er selbst gefunden? Als Wartender. Zum einen ist ihm klar geworden, Gott hat eine andere Zeitrechnung als wir. Seine Planung ist umfassender und weiträumiger. Ein Tag ist für ihn wie 1000 Jahre, 1000 Jahre wie ein Tag. Aber auf eine Überlegung lässt Petrus sich nicht ein. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann sich zur Buße kehre. Das galt schon damals, als Noah in die Arche einging und das Gericht Gottes ankündigte. Petrus beschreibt das ein Kapitel vorher. Aber als die Arche fertig war und Tiere und Menschen in Sicherheit waren, die Tür wurde verschlossen, 7 Tage später war das Gericht Gottes da. Keine Verzögerung. Es ist nicht von ungefähr, dass Petrus diese Beispiele auch von Sodom und Gomorra bringt. Denn er beruft sich dabei auf das, was Jesus selber gesagt hat. Jesus bringt ja auch diese Beispiele und sagt, denkt dran, das, was ich sage, ist ernst zu nehmen. Bitte nehmt es ernst. Jesus und Petrus wollen damit sagen, wenn Gottes Gericht angekündigt wird, ist die Zeit da, richtige Entscheidungen zu treffen. Jawohl, jetzt ist die Zeit da, nach vorn zu schauen, die bessere und bleibende Habe in den Blick zu nehmen, von der Prediger damals sprach. Nicht wie Lots Frau, die sich umschaute, weil ihr Herz noch an dem hing, was sie hinterlich sich lassen musste und nicht mitnehmen konnte. Ich habe mich vor 70 Jahren dafür entschieden, diese bessere und bleibende Habe in den Blick zu nehmen und nie aus dem Blick zu verlieren, hat mir noch nicht eine Sekunde leid getan, dass mein Leben von dem Tag an ein Ziel gewonnen hat, für das es sich zu leben lohnte. Die Frage, ob sich ein Leben mit solch einer Zielsetzung gelohnt hat, die kann ich schon jetzt mit einem ganz entschiedenen Ja beantworten. Es hat sich gelohnt, in der Vorfreude zu leben und dabei seinen täglichen Dingen nachzugehen und immer wieder Kraft von Gott her zu bekommen für die Aufgaben, die er mir gestellt hat. Damit schließe ich mich gern dem Schreiber des Hebräerbriefes an, der im Hinblick auf dieses Ziel Menschen ermutigt, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ich sage euch eines, unser ganzes Lebensergebnis hängt von dem Vertrauen ab, das wir in Gott, in Jesus setzen und in die Prophetie. Ich bin froh, dass unsere Mutter von klein auf mit uns Kindern gebetet hat. Damit hat sie ein Vertrauen in die himmlische Mächte in mein Herz hineingepflanzt, das bis heute mein Leben mehr bestimmt hat als alle anderen Einflüsse, die in der Zwischenzeit aufgetreten sind. Deswegen warte ich freudig und unbeirrt auf den wiederkommenden Herrn. Aber Vertrauen, warten ohne Vertrauen ist sinnlos. Ich bin oft mit der großen Autofähre über die Weser gefahren. Mitten im Strom habe ich manchmal nach oben zum Kapitän geschaut und gedacht, wenn der nun plötzlich das ewige Hin und Her satt hat, einfach beidreht und ab nach Bremerhaven, mal was ganz anderes. Vielleicht war ich der Einzige, der solche Gedanken hatte. Aber der hat immer das andere Ufer im Auge behalten. Alle haben darauf vertraut. Auch im dichten Nebel. Einmal fuhr ich rüber, dichter Nebel. Und plötzlich auf der Mitte des Stromes wurden die Motoren langsamer. Ich denke, was hat er? Und plötzlich kam vor uns der Bug eines riesigen Ozeandampfers vorbei. Ich wohne an der Unterweser, da kommen die großen Schiffe. Und die schwarze Bordwand, die schlich so an uns vorüber, viel höher als die Fähre. Die nahm gar kein Ende. Die hatten ja beide Radar, konnte ja nichts passieren. Aber so dicht vor uns und hinterher, als so das Heck dann allmählich kam, da hörten wir denn die Maschine des großen Dampfers rumpeln und die Schraube war am Arbeiten. Wir waren froh, als er vorbei war. Aber wir haben sicher das andere Ufer erreicht. Ich würde auf jeden Fall Gott mehr vertrauen als einem Fährmann. Mit ihm unterwegs fühle ich mich sicher, auch im dicksten Nebel. Es ist gut in einer Zeit, in der alles ins Wanken kommt, auf Gottes Wort und seine Zusagen zu vertrauen. Seine Hand ist stark genug, uns durch alle Erschütterungen des Lebens hindurchzutragen. Er wird uns sicher ans Ziel bringen, ans andere Ufer. Deshalb stelle ich mich im Geiste neben jene beiden alten Prediger, denen ich vor 25 Jahren zuhörte. Der eine sprach von dem Auftrag, den wir der Welt gegenüber haben, das ewige Evangelium, angesichts des kommenden Gerichtes Gottes. Der andere betonte die bessere und bleibende Habe, die dort bei Gott auf uns wartet. Den Besitz, den Gott für uns bereithält im Himmel. Daran schließt sich ja die dringende Aufforderung aus Hebräer 10, Verse 35 bis 37. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Darauf vertraue ich. Darauf freue ich mich. Und diese Freude wollte ich heute mit euch teilen. Lasst uns in dieser Vorfreude gemeinsam das Abendmahl feiern, denn Jesus hat uns damals mit seinem Tod diese Möglichkeit freigemacht, diese himmlische Habe für uns in Besitz nehmen zu dürfen. Amen.